Radio Rebell Podcast vom 13. August 2026. Thema und Überschrift: Vor 6 Jahrzehnten, das Popjahr 1966, Teil 1, die 5 wichtigsten Alben. Pet Sounds, Revolver, Aftermath, Blonde on Blonde, Freak Out. Das sind nur 5 der wichtigsten Pop-Alben des Jahres 1966. Wir blicken und hören jetzt 60 Jahre zurück. Get your kicks with Sounds of 66. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit einem nostalgischen Blick zurück ins aufregende Popjahr 1966. In dieser Stunde geht es um wichtige Alben anno 66. Im zweiten Teil sind dann bedeutende Songs und Singles des Jahres 66 zu hören. Willkommen also zu einer zweiteiligen Reise 6 Jahrzehnte zurück ins Jahr 1966. Ein Jahr, in dem Pop und Rock ihre Unschuld verloren und zu einer erwachsenen Kunstform wurden. Die begabtesten Songschreiber begannen, Geschichten zu erzählen, gesellschaftliche Spannungen hörbar zu machen und neue Klangräume zu öffnen. 1966 ist ein Jahr, das bis heute nachhallt, nicht nur in Erinnerung, sondern im Klang selbst, von dem vieles bis heute überdauert hat, weil damals einige neue Stilrichtungen, neue Entwicklungen ihren Anfang nahmen. Die Frage lautet also, wäre es nicht schön, für eine Stunde ins Jahr 1966 zurückzukehren? Wouldn't it be nice? Das 11. Studioalbum Pet Sounds der kalifornischen Beach Boys um ihren Mastermind Brian Wilson, veröffentlicht am 16. Mai 1966, gilt vielen Fachleuten als das beste Popalbum des Jahres 1966, weil es Pop als Kunstwerk neu definierte. Die komplexen Arrangements und die ungewohnt detailliert ausgefeilte Produktion machten das Album zu einem Vorläufer und Vorbild für spätere Konzept- und Art-Pop-Produktionen. Produzent Brian Wilson kreierte mit Pet Sounds den Studio-Pop, weil das Studio selbst vom bloßen Aufnahmeort zum kreativen Instrument wurde. Mit den Beach Boys nutzte Brian Wilson Mehrspurtechnik, Klangexperimente und Studiotricks nicht mehr nur als Beiwerk oder Effekt, sondern als konstruktiven Teil des künstlerischen Werks. Besonders stolz war Songschreiber Brian Wilson auf seinen Song God Only Knows, auch weil im Text zum ersten Mal im Pop Gott thematisiert wurde. Wegen seiner besonderen Harmonie- und Arrangementkunst auf hohem Niveau wird der Song oft als einer der emotional und musikalisch reichsten Popsongs der Dekade gehandelt.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
God only knows what I'd be without you.
God only knows what I'd be without you.
God only knows what I'd be without.
Mit dem Album Pet Sounds, aber vor allem mit der überragenden Single Good Vibrations, die im zweiten Teil zum Popjahr 1966 ausführlich behandelt wird, zeigten die Beach Boys, wie Musik räumlicher, vielschichtiger und surrealer werden konnte. Darin und mit der Erkundung des Tonstudios als Soundlabor waren die Beatles sogar noch ein Stück experimentierfreudiger mit ihrem Referenzalbum Revolver, das am 5. August 1966 erschien. Vor allem der Lennon-Song Tomorrow Never Knows sprengte alle bisherigen Hörgewohnheiten und Hörerwartungen und revolutionierte alle seitherigen Pop-Gesetzmäßigkeiten. Tomorrow Never Knows gilt als wegweisend für die Psychedelia-Bewegung der aufkommenden Hippie-Ära, weil der Song schon 1966 mehrere Dinge vorwegnahm, die später für das Genre typisch wurden. Dröhnende Klangflächen, Tape-Loops, starke Studiomanipulation, östlich inspirierte Klangfarben und eine bewusst entrückte, tranceartige Wirkung. Der Track löste sich von der üblichen Pop-Song-Logik. Statt klassischer Harmonieentwicklung hörte man einen fast hypnotischen Groove, sich wiederholende Muster und einen Klang, der eher einen Zustand erzeugte, als einen normalen Strophe-Refrain-Ablauf zu liefern. Genau dieses Gefühl von Bewusstseinsverschiebung wurde später ein Kernmerkmal psychedelischer Musik. Besonders einflussreich war auch die Produktion. Die Beatles und George Martin nutzten Bandschleifen, verfremdete Vocals und ungewöhnliche Klangbearbeitungen, wodurch der Song wie eine Collage oder ein akustischer Trip wirkt. Damit wurde das Studio selbst zum kreativen Werkzeug, nicht nur zum Aufnahmeort, ganz ähnlich wie im Album Pet Sounds der Beach Boys. Besonders zu nennen ist auch die spirituelle und lyrische Ebene des Songs, denn auch der Text trug zur Wirkung bei. Er greift Ideen aus psychedelischer und buddhistisch geprägter Literatur auf, benennt vor allem das Loslassen des Egos und das Fließen des Bewusstseins. Das passte zur Gegenkultur der Psychedelia-Bewegung, in der es nicht nur um Sound ging, sondern auch um Haltung und Bewusstseinserweiterung. Tomorrow Never Knows wurde dadurch zu einer Art Blaupause für spätere Entwicklungen psychedelischer und experimenteller Musik, war die Initialzündung für den Psychedelic Rock der kommenden Jahre und beeinflusste nachfolgende Richtungen wie die Sampling-Technik und Crossover-Stile. Kurz gesagt, Tomorrow Never Knows machte hörbar, wie Popmusik die Wahrnehmung verändern kann. Nicht zuletzt wegen dieses klangtechnischen Wunderwerks Tomorrow Never Knows gilt das Beatles-Album Revolver als Wendepunkt in der Pop-Entwicklung, weil die Beatles hier Studioexperiment, Songkultur und Klangtechnik extrem weit getrieben haben. Songs wie Eleanor Rigby, She Said, Tomorrow Never Knows und andere demonstrierten, in welchem Maße Popmusik kunstvoll, psychedelisch und formal kühn werden konnte. Die Songs des Albums Revolver standen dafür, dass Arrangement, Sounddesign und Produktion auf einmal genauso wichtig wurden wie Komposition und Text. Die Neuerung, die mit Revolver in die Popmusik eingeführt wurde, war mehr Klangvielfalt, mehr Experiment, mehr Freiheit. Niemand hatte bisher technisch und ästhetisch gewagter gearbeitet als die Beatles. Mit rückwärts abgespielten Bändern, ungewöhnlichen Instrumentierungen, Schichtungen von Stimmen und Sounds sowie neuen Stilmischungen aus Rock, Folk, Soul, Klassik, Romantik und psychedelischen Einflüssen. Der Lennon-Song And Your Bird Can Sing auf dem Revolver-Album überraschte durch einen harmonisch ungewöhnlichen Zwischenteil, durch exzellenten Harmoniegesang und eine Neuerung im Gitarrenspiel. Zum ersten Mal erklang eine zweistimmig geführte Gitarrenfigur, wobei die beiden Gitarren von George und John, oder war es Paul, eine melodische Figur in parallelen Terzen spielten. Dieser Einsatz von zwei aufeinander abgestimmten Leadgitarrenparts in diesem Song war damals 1966 noch unbekannt. Zweistimmige Gitarrenlinien wurden später von Southern Rock Bands wie den Allman Brothers und Lynyrd Skynyrd sowie von Hardrock und Metal Bands wie Thin Lizzy, Boston und Iron Maiden populär gemacht. Und die Eagles führten diese Zweistimmigkeit ihrer Gitarrenmelodien weltweit in die Charts mit ihrem berühmten Gitarrenschlussteil im Welthit Hotel California. Und wer hat's erfunden? Neben dem soundtechnisch revolutionären und kompositorisch überragenden Album Revolver von den Beatles, dem Meisterwerk Pet Sounds der Beach Boys und dem lyrisch bahnbrechenden Doppelalbum Blonde on Blonde von Bob Dylan, musste sich das Album Aftermath der Rolling Stones auf Platz 4 der bedeutendsten Alben des Jahres 1966 einreihen, nach Meinung der meisten Experten. Aber Aftermath gilt als das erste Stones-Album von Gewicht und eröffnete die sogenannte klassische Phase der Stones und war auch der Beginn ihres Nimbus, der später und bis heute als The World's Greatest Rock'n'Roll Band bekannt wurde. Im April 1966 veröffentlicht, also 4 Monate vor dem epochalen Beatles-Album Revolver, musste das Stones-Album Aftermath im direkten Vergleich verlieren, weil die Beatles auf allen Ebenen Revolutionäres und Visionäres in Klang, Ästhetik und Komposition realisiert hatten, was sonst keine Band weltweit in diesem innovativen Ausmaß im Jahre 1966 erreichen konnte, auch nicht die Beach Boys mit ihrem Superalbum Pet Sounds. Wobei die qualitative Eigenheit des Stones-Albums Aftermath in keiner Weise geschmälert werden soll. Schließlich konnte die im Mai folgende Single Paint It Black, die hier im zweiten Teil besprochen wird, Paint It Black konnte, wenn es um die wichtigsten Songs und Singles des Jahres 1966 geht, in allen Belangen von Komposition, Text, Sound, Instrumentierung und Ausstrahlung mit den wirkmächtigsten Songs anno 66 absolut mithalten. Auch in den Albumsongs pflegten die Stones ihr dunkles, düsteres, gesellschaftskritisches Image mit Songs wie Mother's Little Helper, dessen Text sich befasst mit der Beliebtheit verschreibungspflichtiger Beruhigungsmittel wie Valium bei englischen Hausfrauen und den möglichen Gefahren einer Überdosierung oder Abhängigkeit. Der Song Lady Jane spielt provokativ mit der Mehrfachbedeutung von Lady Jane, was ein Codewort für Drogen und für die weiblichen Genitalien damals war. Um Machtspiele in einer Beziehung geht es im Song Under My Thumb, wobei die Machtverhältnisse letztlich klar definiert sind. Er hat sie unter seiner Fuchtel. Under My Thumb. Obwohl das Album Aftermath nicht nur in England, sondern auch in Deutschland Platz 1 der Charts erreichte, hatten die Stones 1966 kein gutes Standing in der deutschen Presse. Dort waren sie immer noch als Krawallband verschrien, weil ihr Auftritt in der Waldbühne ein Jahr zuvor ein Desaster anrichtete, weil aufgebrachte Fans wegen der kurzen, lustlos runtergerockten Stones-Show die Waldbühne in einen Trümmerhaufen verwandelt hatten. Die damals veranstaltende Pubertantenzeitschrift Bravo bemühte sich 1966 um eine Richtigstellung und schrieb, Zitat, Berichte erschienen in einigen Zeitungen, die den Eindruck erweckten, Mick Jagger und die Rolling Stones hätten vieles mit Attila und den Hunnen gemein. Bedauerlich, dass nur ganz wenige Gelegenheit haben, Menschen wie die Rolling Stones aus der Nähe kennenzulernen. Sie würden ihre Meinung gründlich revidieren. Denn hinter der eigenwilligen Erscheinung entdeckt man allmählich 5 liebenswürdige, sensible, intelligente und außerordentlich hilfsbereite Jungen. 5 gute Freunde, die zusammengehören wie die 5 Finger einer Hand. Und was ist denn schon groß passiert? Die Jugend jubelt ihnen zu und manchmal gehen in der Begeisterung für sie ein paar Stühle kaputt. Die Welt wird jedenfalls durch Idole wie die Rolling Stones nicht in Scherben fallen. Zitat Ende. Dazu hatten die Stones eine prägnante Erwiderung in einem ihrer populären Aftermath-Songs. Du weißt nicht, was los ist, hast den Anschluss verpasst. Du bist völlig realitätsfremd. You're out of time.
You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there.
Baby, 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 you're out of time. I said, baby, baby, baby. discovers that you had a day. It's no good, you're thinking that you're off your man. Your baby, baby. Das US-amerikanische Rockmagazin Rolling Stone wählte das Stones-Album Aftermath in ihrer Liste der 500 besten Alben aller Zeiten auf Platz 109 und urteilte in ihrer Plattenrezension, Zitat, die Stones griffen über ihre Einflüsse aus dem Chicago Blues und dem R&B hinaus auf ein breiteres Spektrum an Akkorden und Stilelementen zurück, darunter Pop, Folk, Country, Psychedelic, Barockmusik und Musik aus dem Nahen Osten. Beeinflusst von intensiven Liebesaffären, Spannungen innerhalb der Band und einem anspruchsvollen Tourplan schrieben Jagger und Richards das Album rund um psychodramatische Themen wie Liebe, Sex, Begierde, Macht und Dominanz, Hass, Besessenheit, die moderne Gesellschaft und den Rockstar-Status. Frauen spielen in ihren oft düsteren, sarkastischen und beiläufig beleidigenden Texten eine herausragende Rolle. Zitat Ende. Siehe und höre Stupid Girl. Ich rede nicht davon, welche Klamotten sie trägt. Schau dir dieses dumme Mädchen doch mal an. Ich rede nicht davon, wie sie sich die Haare kämmt. Schau dir dieses dumme Mädchen doch mal an. So, wie sie über andere redet, über Leute, die sie nicht mal kennt. Sie ist das Ekelhafteste auf dieser Welt. Na, schau dir dieses dumme Mädchen doch mal an.
Meistdiskutierten Alben des Jahres 1966 gehörte das Doppelalbum Blonde on Blonde von Bob Dylan. Es blieb bis heute bedeutsam, weil es das Songwriting auf ein neues Niveau hob, länger, freier, literarischer und weniger an klassische Popformeln gebunden. Es zeigte, dass Rock und Pop auch als große, offene Erzählform funktionieren konnten. Blonde on Blonde wurde damals als vollständiges, literarisch-ästhetisches Statement wahrgenommen, wie man das zuvor noch nicht kannte. Der englische Rockkritiker und Publizist John Savage schrieb über das Album Blonde on Blonde und über das Dylan-Jahr 1966, Zitat, Bob Dylans Jahr 1966 war geprägt von einer umstrittenen, auch gefeierten Frühjahrstournee von Dylan und den Hawks, berühmt für den Judas-Ruf beim Konzert im englischen Manchester, der Veröffentlichung von Blonde on Blonde, des vielleicht besten Rockalbums eines Amerikaners im Mai und dem Motorradunfall im Juli, der zu einer Phase des Rückzugs, des Schweigens und der Geheimniskrämerei führte. Die Tournee 66, das Doppelalbum und der Motorradunfall waren entscheidende Momente
für den visionärsten und versiertesten Solokünstler der gesamten Rockmusik. Zitat Ende. Visions of Joanna, One of Us Must Know, I Want You und Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Die 60er Jahre haben kaum eine bessere Songfolge auf irgendeinem Album vorgelegt als Dylan hier auf der ersten Hälfte von Blonde on Blonde, schrieb die Taz. Der populärste, weil zugänglichste Song des Albums Blonde on Blonde ist wohl Just Like a Woman.
Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl.
Fragt man nach dem wichtigsten Song des Albums Blonde on Blonde, wird am häufigsten Visions of Joanna genannt, weil er von Kritikern immer wieder als eine von Dylans größten Kompositionen bezeichnet wird und in Ranglisten seiner besten Songs auftaucht. Visions of Joanna steht für die literarische und rätselhafte Seite von Dylan besonders stark. Viele Dylan-Experten und Kritiker sehen in ihm in diesem Song die Verdichtung dessen, was das Album Blonde on Blonde ausmacht. Lange schwebende Bilder, poetische Mehrdeutigkeit und emotionale Unruhe. Auf dem Album ist Visions of Joanna zudem ein Schlüsselstück, weil es die Balance zwischen Songform und freier, fast surrealer Erzählweise exemplarisch zeigt. Der Text kreist um Schlaflosigkeit, innere Zerrissenheit, Sehnsucht und den Gegensatz zwischen realer Umgebung und einer idealisierten Vorstellung von Joanna. Zentrale Textzeilen lauten, sinngemäß auf Deutsch: Ist es nicht so wie die Nacht, die einem Streiche spielt, wenn man versucht, ganz still zu sein? Wir sitzen hier fest, obwohl wir alle versuchen, es zu leugnen. Und diese Bilder von Joanna erobern meinen Verstand. Diese Visionen von Joanna halten mich wach bis zum Morgengrauen. Und nur diese Bilder von Joanna bleiben am Ende.
Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? Sit here stranded, but we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover so entwined, and these visions of Johanna that conquer my mind. In the empty lot where the ladies play, blind man's bluff with the keychain, and the all-night girls, the whisper of escapades out on the D-train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them that's insane. Louise, she's alright, she's just near. She's delicate and seems like the mirror, but she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face, where these visions of Johanna have not taken my place.
Zu den LP-Veröffentlichungen des Jahres 1966, die das Album als Kunstform neu definierten und außergewöhnliche neue Elemente einführten, gehört auch Freak Out von Frank Zappa and the Mothers of Invention, weil es die Möglichkeiten eines Rockalbums massiv erweitert hat, als frühes Doppelalbum, als konzeptionell geschlossenes Werk und als radikale Mischung aus Pop, Doo-Wop, R&B, Avantgarde, Soundcollage und Satire. Es war überhaupt das erste Doppelalbum einer Rockband als Plattendebüt und damit schon formal ein Statement gegen die üblichen Pop- und Single-Regeln. Zappa und die Mothers verbanden teils eingängige Songs mit experimentellen Passagen, Bandcollagen und Studioeffekten, also mit etwas, das damals im Rock noch kaum vorkam. Inhaltlich attackiert das Album Konformismus, Konsumdenken und Pop-Selbstzufriedenheit mit bissiger Ironie. Das machte es zu einem frühen Beispiel für Rock als kritischer Kunstform, weil es zeigte, dass eine Rockplatte mehr sein kann als eine Sammlung von Songs, nämlich ein bewusst gebautes Werk mit Haltung, Formidee und erzählerischem Zusammenhang. Viele hören noch heute in Freak Out Vorformen von Art Rock, Progressive Rock und sogar Punk-Haltungen, weil es herkömmliche Regeln nicht einfach nur bricht, sondern sie demonstrativ zerlegt. Der Album-Opener Hungry Freaks Daddy setzt sofort den Ton des Albums mit bissiger Gesellschaftskritik, einem sehr direkten, aggressiven Zugriff und einer geradezu anarchischen Grundhaltung. Und damit geht der Gramlad mit Volker Rebell und mit Teil 1 des Rückblicks auf das Jahr 1966 und auf 5 der wichtigsten damaligen Alben zu Ende. Im zweiten Teil geht es um bedeutende Songs und Singles des Jahres 1966.
Mr. America, walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached.
Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Left behind of the great society. Motherly love, motherly love, forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. The mother's got love that'll drive you mad. They're raving about the way we do. No need to feel lonely, no need to feel sad. If we ever get a hold on you, what you need is motherly love.
Come on, get it now.
Motherly love, forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do.
Down my spine. I don't even care if you brush your teeth.